ARD. Wir haben es schwarz auf weiß. Den Beweis, dass untenrum Themen bei euch immer besorgniserregend gut ankommen. Gynäkologie, Geschlechtskrankheiten, Fetische, Swingerclub, Dirty Talk, findet ihr alles mega gut. Und deshalb werden wir heute mal testen, wie gut hintenrum Themen bei euch zünden. Denn es geht in dieser Folge um Stuhlgang, es geht um Nummer zwei, es geht um Defäkation, um die Notdurft.
Mir gefällt, dass du dich offensichtlich auch vorab mit einer Auswahl an Synonymen vertraut gemacht hast.
Oder kommen
hast.
Noch ganz, ganz viele.
Ja, weil eins meiner vielen Berührungsprobleme mit diesem Thema ist die Wortwahl. Ich glaube, wir werden um die ein oder andere Benutzung der Worte kacken und scheißen nicht drum rumkommen. Aber ich habe irgendwie trotzdem den, ich glaube, naiven Anspruch, dass diese Folge nicht komplett assig klingt, sondern dass uns das vielleicht gelingt, uns dem Thema auf halbwegs kultivierte Weise zu nähern.
Ja, da kannst du mit mir nicht rechnen, aber ich höre bei dir durch, ja, dass du jemand bist, der jetzt nicht unbedingt die Toilettentür offen lässt, der sich nicht gerne angeregt über jede Form von Verstoffwechslung austauscht. Ich glaube, du bist jemand, der nach Notdurftsverrichtung 8 Räucherstäbchen und 2,5 Duftkerzen abbrennt und danach noch großzügig mit Deo hantiert. Und ich will sagen, ich habe es auch schon
erlebt. An der eigenen olfaktorischen Wahrnehmung erleben dürfen. Ja, weißt du, an welcher Idee ich immer noch hänge? Die kommt aus einer alten Flexikon-Folge von dir. Da ging es mal darum, dass Kaffeegeruch ja neutralisierend wirkt auf Gerüche. Und du hattest dann den, wie ich finde, Jahrhunderteinfall, direkt eine komplette Siebträgermaschine in die Toilette zu stellen, just in case. Und von der Idee habe ich wirklich feuchte Träume, noch heute.
Ich hatte das aus meinem Gedächtnis komplett gestrichen, aber ich stelle fest, ich bin ja wohl genial.
Absolut.
Ihr merkt, wir sind auch nicht frei von Scham, wenn es um dieses Thema geht, aber wir springen heute mit Anlauf kilometerweit über unsere Schatten, denn es nützt ja auch nichts. Auch dieses Thema will enttabuisiert werden und daran sind wir Spezialistinnen. Und auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass ihr nach dem Hören dieser Folge jeglichen Raumduft und Streichholzgerüchen abschwört oder bei der Arbeit einladen die Kabinentür auflasst, wenn ihr das nächste Mal groß müsst. Aber vielleicht werden wir ein bisschen lockerer mit der Wurst. Jetzt ist schon raus.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Barnowski. Und wo ist er her, der Podcast? Na, zum Beispiel aus der ARD Audiothek, da wo Podcasts angemessen viel Auslauf haben und sich insgesamt am allerwohlsten fühlen.
Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten und zwar mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen, wie immer.
Und das ist hier die Frage.
Tabuthema Kacken. Wie machen wir uns da mal locker? Und wenn ihr nah am Ekel gebaut seid, dann seid ihr hier gut aufgehoben in unserer kleinen Runde, der grundsätzlich erstmal alles peinlich ist. Dementsprechend ist dieses Thema unser Endgegner, weil übers Kacken reden ist wie bei der 100-Euro-Frage, zwei Joker zu verballern und abends festzustellen, dass man den ganzen Nachmittag Spinat zwischen den Zähnen hatte. Es ist einfach unglaublich peinlich.
Ich möchte vor allem direkt zum Einstieg in diese Folge Verwirrung stiften, denn ich weiß, es geht uns im Kern eigentlich darum, Toilettengänge größerer Art zu enttabuisieren. Ich bin normalerweise auch Fan davon, möglichst alles zu enttabuisieren. Aber eigentlich will ich gar nicht, dass irgendwann alle Welt völlig ungenannt scheißen geht. Das möchte ich auch einmal sagen. Das hat nichts mit Frau sein oder Mann sein zu tun. Ich finde, es gibt Dinge, die sind einfach unangenehm für einen selbst und für die Leute um einen rum. Und ich finde, dann kann man ja Rücksicht nehmen. Also ich würde mir zum Beispiel auch nicht wünschen, dass es normal wird, sich in der Öffentlichkeit gegenseitig Pickel auszudrücken. Oder dass man das so hinnimmt, dass plötzlich alle Leute in der Bahn die Socken ausziehen. Ich finde, es gibt Sachen, bei denen ist es überhaupt nicht schlecht, dass die hinter verschlossener Tür stattfinden. Das sind wenige Dinge, aber auf Toilette gehen, finde ich, ist irgendwie eine davon.
Ja, aber Sprache öffnet ja so viele Türen. Also im metaphorischen Sinne. Die Tür wollen wir da wenigstens aufmachen, ja. Die sprachliche Tür.
Also weil ich bin ja über Gebühr so doll verklemmt, dass ich die Badezimmertür schon zumache, wenn ich mir die Hände waschen will.
Wirklich?
Ja. Also ich werde auch weiterhin dankbar sein, wenn man nach dem Toilettengang ein Fenster aufmacht und die Tür schließt.
Absolut.
Und danach nicht ausschweifend vom Erlebnis berichtet. Das fände ich schön.
Ich habe mein Verhältnis zum Thema Kacken mal durchleuchtet und mir ist aufgefallen, bis zur Pubertät war mir das total egal. Also es war eher nervig, weil Kacken ja auch irgendwie zeitraubend ist. Man könnte so viel anderes in Stiftnis in der Zeit machen. In der Pubertät war ich dann hingegen richtig Fan davon, weil man ja so sehr schön, sehr lange für sich selber sein kann auf der Toilette.
Ah, okay, so habe ich es noch nie gesehen.
Ja, und dann kam halt peinlich. Ich habe ein paar Fragen zum Thema.
An mich?
Ja, grundsätzlich, vielleicht können wir die ja im Laufe dieser Folge klären. Zum Ersten, wann hat sich feuchtes Toilettenpapier etabliert?
Ich benutze das nicht, soll ganz schlecht sein.
Okay.
Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Das ist absolutes gefährliches Halbwissen.
Ich liebe es. Das ist mein...
Ja?
Weißt du, ja, was? Ja. Ja, ich liebe... So, das ist jetzt auch schon mal raus.
Jetzt
ich liebe feuchtes Toilettenpapier. Du brauchst für mich keinen Wellnessaufenthalt oder einen Retreat irgendwo buchen.
Einmal feucht durch die Kimme wischen und uns gehört dein Herz, oder?
Ja, Frage 2.
Ja.
Wenn man mal muss und es kommt zum Äußersten, was sagt man, um nicht zu sagen, hier muss die Konversation mal 5 Minuten Pause machen, ich muss kacken gehen.
Also, ich möchte vorweg sagen, dass mich genau das nämlich stört. Es gibt so Leute, die sagen, ich gehe kurz auf die Toilette, ich muss groß. Und dann denke ich immer, diese Information ist ja für mich überhaupt nicht relevant. Also man kann ja meinetwegen sagen, man geht auf Toilette, aber ich verstehe es schon nicht. Es ist genau wie Leute, die sich krank melden bei der Arbeit und sagen, ich habe Magen-Darm. Und dann denke ich immer, ich wollte es ja gar nicht wissen.
Was sagst du denn dann, wenn du Magen-Darm hast?
Ich bin krank, Punkt. Es muss doch reichen. Über was für eine zwischenmenschliche Konstellation sprechen wir? Also in der Partnerschaft oder im Büro oder im Restaurant?
Ja, wenn wir jetzt zusammen zum Beispiel einen Drink einnehmen würden, ja? Da würde die Defakation anklopfen. Und wir sagen, Banowski, jetzt würde es mal Zeit werden.
Ja.
Dass du dich mal zurückziehst. Für mich, ja?
Ja.
Wie wäre denn, was wäre denn da angemessen? Zum Beispiel? Oder würdest du gerne diese Offenheit, verlangst du die von mir? Nee, ne?
Nee, ich verlange die nicht. Ich wäre aber in unserer Konstellation offen für diese Offenheit, weil wir planen ja Stand jetzt, also A, sind wir sehr eng befreundet, planen aber andererseits ja nicht zeitnah Beischlaf miteinander zu haben. Deshalb bin ich bei dir aufgrund der Enge unserer Freundschaft und der Unsexualisiertheit unserer Beziehung, habe ich kein Problem damit, wenn du zu mir sagen würdest, ich muss kacken. Wir sehen uns in 10 Minuten. Bestell du dir ruhig schon mal einen Grauburgunder. Das wäre okay. Aber es gibt so andere Konstellationen, wo ich finde, ich gehe kurz auf Toilette reicht, ja. Es hat ja niemand gefragt, was man da genau macht. Weil okay. Was soll man da machen?
Okay, das haben wir da schon mal geklärt. Ja. Ich habe noch eine Frage. Wenn man ein fremdes Kind zu Gast hat und das scheißt sich richtig schön die Unterhose voll, darf man die Unterhose dann wegwerfen oder muss man die waschen?
Warst du schon oft in der Situation?
Ja.
Also ich glaube, ich würde die eiskalt wegwerfen.
Habe ich auch gemacht.
Wenn sich die Eltern beschweren, würde ich sagen, dann kaufe ich eine neue.
Nee, habe ich auch gemacht, aber das Kind hat angefangen zu weinen.
Okay.
Ach so, darf man mit seinem Partner über das Kacken? Darf ich einen Hundehalter, der nicht den Kacksack benutzt, sondern seinen Balu Emma Romeo einfach in die Gegend scheißen lässt, darf ich dem die Fresse polieren ohne Ankündigung?
Ich will nicht zu Gewaltakten aufrufen, aber ich wäre auf deiner Seite.
Okay.
Weil das schon assig ist.
Guck mal, da haben wir doch schon viel geklärt.
Ja.
Vorweg, bevor wir überhaupt angefangen haben. Vielen Dank.
Achso, ich wollte aber noch einmal sagen, weil ich so super streng bin mit Kacken und Beziehung. Ich würde jetzt mich nicht trennen, wenn mein Partner mal Magen-Darm hat. Ne? Also so weit geht's auch nicht. Ich reiche dann schon irgendwie Knecke und geriebenen Apfel und hab Mitleid. Aber ich bin einfach kein Fan davon, ständig die Badezimmertür aufzulassen. Das fände ich nicht so toll.
Und wenn er so witzige Formulierungen dafür hätte, so wie, den braunen Freund in die Keramik zu entlassen oder sowas, was würdest du dann machen? Wärst du nicht ein Trennungsgrund?
Ja,
ich habe es gar nicht ausgesprochen, denke schon, natürlich ist das ein Trennungsgrund.
Ja. Na gut,
also wir wollen in dieser Folge klären, oder wir wollen, vielleicht sprechen wir das Ziel vorher ab, wir wollen ein bisschen entspannter mit dem Umgang mit dem Darmdruck umzugehen.
Oh, was du für Synonyme hast.
Ja.
Ich bin beeindruckt. Kommt da noch mehr?
Wir wollen ein bisschen ausloten, wie viel Scham normal ist und wie gehen andere Leute da mit um, mit dem Ende des Verdauungsvorgangs. Und wir wollen natürlich die Bristol-Stuhlform-Skala kennen und lieben lernen. Die könnt ihr schon mal rausholen. Kann man da googeln, ne? Bristol-Stuhlform-Skala, die brauchen wir nachher noch.
Ja, und es könnte passieren, wenn sich unsere Begeisterung für dieses Thema weiter so steigert wie bisher, dass wir am Ende dieser Folge bereit sind, uns so wie Charlotte Roach einst den Organspendeausweis uns die Bristol-Stuhlgala auf den Unterarm tätowieren
zu lassen. Nicht die Bristol-Stuhlgala.
Wie heißt die denn?
Wir werden danach zur Bristol-Stuhlgala einladen und die Bristol-Stuhlform-Skala auf den Unterarm tätowieren.
Stuhlgala wäre aber auch eine geile Veranstaltung. Was ziehst du an? Egal. Okay, komm, ich fange an, ne?
Genau, soll ich erst erzählen, mit wem ich gesprochen habe?
Nein, danke. Aber
okay, dann lass mal.
Doch, natürlich, bitte.
Mich hat Nicole Steenfatt besucht hier. Sie kam mit ihrer Familie direkt aus Bad Oeynhausen angereist. Nicht nur mit der Familie, sondern mit einigem Anschauungsmaterial aus der Praxis. Sie hat nämlich eine Praxis für Darmgesundheit, ist aber auch Fachärztin für Chirurgie und Viszeralchirurgie, also den Verdauungstrakt betreffend.
Wie heißt das?
Viszeralchirurgie. Mhm. Also wenn das einer weiß, dann doch du. Ärztin. Nein, ohne Doktortitel.
Ach so, stimmt. Ja.
Und Kacke und alles, was dranhängt, das liegt ihr sehr am Herzen. Vielleicht kennt ihr sie ja aus dem Format Holy Shit mit Olivia Jones oder von ihrem Instagram-Account. Da informiert sie wirklich high-end über alles, was mit Darm und Scheiße zu tun hat. Mein Lieblingspost ist allerdings ein bisschen älterer, und zwar, das ist ein Foto von Nicole und dem Bürgermeister von Bad Oeynhausen im Ausgang von Europas größtem Damenmodell im Kurpark Bad Oeynhausen. Ich sag's direkt, das ist ein zeitgeschichtliches Ereignis, bei dem ich gern dabei gewesen wäre. Ich habe aber erfahren, dieses Damenmodell kann man auch mieten für den privaten Gebrauch oder für ein lockeres Zusammenkommen im Kollegenkreis. Und darüber denke ich natürlich nach. Oder zumindest für den Dämmershop im Kleingarten wäre das eine Attraktion.
Und es bietet sich ja auch für die ein oder andere Weihnachtsfeier an, die jetzt demnächst im Kalender steht.
Ich denke, da wird dieses Darmmodell bereits ausgebucht sein.
Warm im Darm ist dann das Weihnachtsfeiermotto.
Nicole war da, es war mir eine Ehre. Und ich möchte schon einen kleinen Cliffhanger bereithalten. Von ihr erfahrt ihr nachher unter anderem, wie man einem Furz, dem eigenen, einen angenehmen Duft verleiht. Erstmal zu dir, Anne. Ich habe das vorgetragen.
Das ist der beste Spoiler, den ich jemals gehört habe.
Ich habe das vorgetragen wie Susanne Daubner, die Jugendwörter des Jahres. Und ich sage das mit ein wenig Stolz. Okay, nun zu dir.
Ich mache ja mal das Licht aus.
So. Die Börse.
Die Börse. Also, es gibt ein Buch zum Thema großes Geschäft, das heißt Dunkle Materie, die Geschichte der Scheiße. Und allein als ich den Titel gelesen habe, ja, Steffi und ich, wir standen in Flammen, weil das so witzig ist. Und die einfache Beschaffenheit meines Humors haben wir geklärt hiermit. Aber es gibt ja noch mehr Dinge zu klären. Ja, das ist ein Trauerspiel. Und zwar haben wir mit dem Autor dieses Buches gesprochen, Florian Werner. Florian hat Anglistik, Amerikanistik und Germanistik studiert, also drei Fächer mehr als ich schon. Er schreibt Sachbücher und Prosa und offensichtlich hat er ein ähnlich fragwürdiges Interesse am Thema Scheißen wie wir. Und zum Einstieg in dieses Gespräch habe ich eine alte Werbung der Bild-Zeitung mitgebracht. Ich glaube, die war
gar nicht, aber es wird sicherlich.
Ist unwichtig. Okay. Aber es gibt eine Zeitung, die heißt so, und die hat, ich glaube, es war Ende der 90er oder vielleicht in den frühen 2000ern, aber ich glaube fast in den 90ern, gab es so eine Werbung, vielleicht erinnert ihr euch, man sieht da so ein normschön attraktives Paar auf einem Hotelzimmer und beide sind ganz aufgerührt bis in die Haarspitzen. Es bahnt sich Sex an. Und dann passiert das.
Rühr dich nicht vom Fleck. Ich bin gleich wieder da. And I don't see you anymore. Ich gehe nur kurz kacken.
Sie geht nur kurz kacken. Also auf jeden Fall fragt man sich ja unweigerlich, warum hat Analsex zum Beispiel ja den verruchten Ruf geiler Sexexperimente, aber der Satz, ich gehe noch kurz kacken, scheint ein kompletter Cockblocker zu sein. Und die Frage haben wir mal an Florian weitergegeben.
Ich würde behaupten, dass die metaphorische Verwendung des Wortes Scheiße, Kacke und so weiter, die Scherze darum und so weiter, dass da die Tabus gesunken sind im Vergleich zu der Generation unserer Großeltern oder so. Also die Art und Weise, wie meine Kinder mit solchen Wörtern umgehen, das hätte mein eigener Papa bei meinem Opa nicht so machen können. Da hätte es eine Trachtprügel gegeben, wenn man irgendwie Scheiße sagt oder so. Aber die Substanz als solche, also der eigentliche Kot, die Exkremente, die Scheiße, wie man immer auch das nennen mag, die sind, glaube ich, eher stärker tabuisiert, als sie es noch vor 50 oder 100 Jahren waren. Ne? Wenn man sich anguckt, also es gibt eben heute die Einwegwindel mit Superabsorber und Bündchen. Dann wird die direkt in den luftdicht verschlossenen Eimer versenkt und da sofort irgendwie desinfiziert. Es gibt feuchtes Toilettenpapier. Es gibt in Japan, glaube ich, sogar diese sogenannte Otohime, die Geräuschprinzessin, also so eine Armatur an der Toilette, die dann Musik spielt, wenn man aufs Klo geht, damit man es auch nicht nur nicht riecht, sondern auch nicht hört. Das heißt, das finde ich ganz interessant, so zwei gegenläufige Bewegungen. Einerseits, man kann sehr freizügig drüber sprechen. Andererseits, dass die Sache an sich ist extrem tabu.
Also Gags über Nummer zwei sind salonfähig, aber der Akt des großen Geschäfts an sich nicht.
Geräuschprinzessin, guck mal, wir hatten da ja schon mal darüber gesprochen, aber ich wusste nicht, dass es so heißt. Geräuschprinzessin heißt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Komm in Schwärmen.
Genau, aber die Frage ist ja, warum ist das so? Also, dass man Gags drüber machen kann, aber man darf halt trotzdem nicht aktiv kacken gehen.
Weil gerade Realität und Sprache ja so merkwürdig miteinander verschränkt sind. Ne? Also man flucht und macht ja am liebsten über die Sachen Witze, die besonders heikel sind. Sonst müssen wir ja keine Witze machen und man müsste nicht fluchen. Das heißt eigentlich, die transgressive Kraft dieser Ausdrücke und Begriffe, die erwächst erst daraus, dass wir ein Problem damit haben.
Aber hättest du mal zu Ende studiert, dann hättest du auch so einen klugen Satz sagen können.
Transgressiv, so. Dann hätte ich gewusst, was bedeutet. Ja. Ne? So muss ich es leider googeln. Nun ist Kacken an sich ja auch erstmal ein Akt, der für die Würde relativ wenig tut. Also wen auch immer man sich auf der Toilette so vorstellt, es ist kein schmeichelhaftes Bild, oder nicht? Man verliert immer sofort so 15-30% Respekt, habe ich so das Gefühl. Warum genau empfinden wir den Vorgang des Stuhlens? Himmel, ey, wie viele Synonyme, wie viele blöde Synonyme werden wir noch finden im Laufe dieser Folge? Also wieso ist das so entwürdigend?
Naja, ich würde sagen, der Vorgang des Defekierens, des Kackens. Das ist einfach nur ein Stoffwechselvorgang, der reduziert den Menschen eben auf seine allerbasalste Körperlichkeit. Ne? Also wir als Menschen möchten uns natürlich gerne als rationale, am besten gottesebenbildliche Wesen, also wenn man an sowas glaubt, begreifen. Und in dem Moment, aber wo wir aufs Klo gehen, da ist es eben nicht mehr weit her mit der Gottesebenbildlichkeit. Da gab es dann auch große theologische Debatten drum. Ne? Hat Gott einen Darmausgang? Hat Jesus gekackt? Ne? Also das sind ja schwierige theologische Fragen, eben weil das so profan ist. Da ist eben nicht mehr die Ratio gefragt oder der Heiligenschein, sondern da geht es um den Darm. Und das macht uns auch alle gleich. Ne? Es ist ein großer Gleichmacher.
Steffi, können wir folgenden Satz etablieren? Ich gehe kurz ins Bad und reduziere mich kurz auf meine allerbasalste Körperlichkeit. Das finde ich so gut.
Ja, das finde ich gut. Ob Jesus gekackt hat? Irgendwo muss er hin mit Wein und Brot, oder?
Genau.
Ständig nur übers Wasser latschen.
Ja, aber ich denke mal, der konnte doch bestimmt machen, dass es bei ihm nicht gestunken hat. Also wer Wasser zu Wein machen kann, der kann doch auch machen, dass Kacke nicht stinkt. Das müsste
seine leichteste Übung sein, oder nicht? Kacke zu CK1.
Jeder muss ja mal groß, das eint uns alle. Aber uns eint ja auch, dass zum Beispiel jeder mal essen muss. Das ist ja auch basalste Körperlichkeit und ein gesellschaftlicher Akt. Aber da kann man ja variieren, ne? Also was esse ich und wann esse ich und wo esse ich. Aber in Sachen Verdauung ist man ja total Opfer seiner eigenen Körperfunktion. Und Florian Werner wählt dafür eine sehr drastische Begrifflichkeit, die ich so vorher auch noch nicht gehört habe.
Der Stuhlgang ist der kleine Tod. Na, das ist ja sozusagen der Tod, der uns tagtäglich im Badezimmer ereilt. Tatsächlich verabschieden wir uns ja jedes Mal von einem kleinen Teil von uns. Ne? Das sind eben unsere Darmenzyme, eben irgendwelche abgestorbenen Zellen, unser Verdauungssaft. Und das geht einfach in diese Schüssel und wird weggespült. Und das ist wirklich wie so ein minimaler Sterbevorgang. Ne? Das ist so ein Teil unseres Ichs, von dem wir uns verabschieden. Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu verarbeiten. Und eben, es ist dann auch mit Scham und Ekel belegt. Trotzdem tun wir es jeden Tag. Es schafft keinen gesellschaftlichen Mehrwert. Und dann macht man eben Witze drüber. Ne? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das ist ja so ein bisschen psychoanalytisch gedacht, aber mit eben dem Unverständlichen umzugehen. Und das eine ist eben, man verarbeitet das in Träumen oder man verarbeitet das in Kunst oder man verarbeitet das in Witzen. Also es ist ein Prozess der Sublimation, um mit dem Unerträglichen umzugehen.
Ich habe das wirklich noch nie so gesehen, dass jeder Toilettengang auch ein Akt der Trauer und des Abschieds sein kann.
Ich glaube, es gibt eine Phase, in der Kinder auch schon mal, wenn die nach dem Wasser gebaut sind, auch einen Trennungsschmerz verspüren. dem kann man die entsprechende Feierlichkeit zukommen lassen.
Habt ihr das so gemacht?
Eine kleine Trauerfeier. Ja. Ich kenne das nicht aus dem persönlichen Erleben, aber ich habe davon schon mal gehört.
Okay, krass. Jetzt hat er ja gesagt, dass wir in der Sprache entspannter geworden sind mit dem Thema Scheiße, aber mit dem Vorgang sind wir eigentlich immer verklemmter geworden. Wie ist man denn früher mit dem Vorgang umgegangen?
Man weiß durchaus auch aus der frühen Neuzeit noch oder aus dem Spätmittelalter, dass Könige auf dem Klostuhl empfangen haben, ne? Dass es sozusagen nicht weiter tabuisiert war, dass man sich also natürlich immer rangniederen gegenüber durchaus auch bei solchen Verrichtungen zeigte, ne? Als König oder Fürst. Vielleicht war das sogar eine besondere Geste der Macht, ne? Dass man halt so, für dich stehe ich noch nicht mal vom Klo auf, ne? wenn du kommst. Also das konnten Könige sich erlauben, umgekehrt natürlich nicht. Du konntest nicht als Diener vor dem König kacken, aber der König vor dem Diener schon. Aber generell kann man sagen, dass eigentlich diese extreme Tabuisierung der Scheiße, wie wir sie heute kennen, ein Phänomen der Moderne oder der Neuzeit ist. Sehr schön gezeigt hat es der große Soziologe Norbert Elias. Von dem gibt es diese berühmte Studie, der Prozess der Zivilisation. Und da zitiert er, das ist ja eine große Materialsammlung, aus so ganz vielen Hofordnungen der frühen Neuzeit. Also das ist dann so spätes 16. Jahrhundert. Man solle also nicht wie die Bauern vor den Frauenzimmern seine Notdurft verrichten. Oder man solle nicht vor dem Fenster oder den Türen oder im Treppenhaus vor dem Speisesaal seine Notdurft und seinen Unflat hinterlassen. Das ist ja schon bemerkenswert und zeigt ja, dass es offensichtlich davor, also bis eben im 16. Jahrhundert, noch ziemlich üblich gewesen sein muss.
Ich finde das ganz lieb, dem Mann gebührt eigentlich ein Feiertag.
Finde ich auch. Ich habe gerade überlegt, wir müssten eigentlich im Vorfeld der Veröffentlichung dieser Folge so eine Art Bullshit-Bingo mit Synonymen für Scheißen an unsere Hörerinnen und Hörer verteilen und dann können sie beim Hören immer abhaken. Weil Unflat zum Beispiel, hatten wir jetzt bisher noch nicht.
Was mit AA hatten wir auch noch
AA
nicht.
AA hatten wir nämlich Kaka. Auch noch nicht, genau. Also wenn euch am Ende dieser Folge noch Worte einfallen, die wir nicht benutzt haben, würde uns das interessieren, dann könnt ihr uns die schicken an flexikon@ndr.de. Um auf das zurückzukommen, was Florian gerade gesagt hat, ich habe es ja schon gesagt, ich persönlich bin ja dankbar dafür, dass nicht mehr jeder überall seine Notdurft verrichtet und wäre jetzt auch wirklich keine tapfere Kämpferin dafür, dass sich das zurückentwickelt und man zum Mitarbeitergespräch dann von der Chefin auf dem Klostuhl empfangen wird. Ein Grund dafür, dass man ein bisschen rücksichtsvoller mit seinen Ausscheidungen geworden ist, war übrigens, dass Menschen mit der Zeit natürlich immer näher beieinander gelebt haben, in Dörfern und Städten. So eine Unflat ist ja auch nicht für besonders wohligen Duft bekannt. Aber es gibt ja im Leben auch andere stinkende Sachen, an die die Gesellschaft sich ja auch gewöhnt hat. Also Rauchen zum Beispiel, ich darf das sagen, weil ich rauche eher selber, aber Zigarettenqualm stinkt. Und trotzdem gab es ja viele, viele Jahrzehnte Raucherabteile in der Bahn zum Beispiel. Deshalb die Frage, könnte man sich an Scheißegeruch nicht theoretisch auch gewöhnen. Nicht, dass es in der Bahn nicht auch jetzt schon manchmal so riecht, aber das ist dann eher unbeabsichtigt.
Es ist ganz ohne Frage wahrnehmungspsychologisch so, dass man sich an jeden Sinnesreiz relativ schnell gewöhnt. Also egal, ob das laute Musik ist oder irgendwie helles Licht oder eben ein Gestank. Also ich selber habe das vor ein paar Jahren, da war ich in Manchester, in der Kneipe, wo seinerzeit Oasis sich, glaube ich, gegründet haben. Also ein ganz kleiner, super Pub, aber ziemlich abgerockt. Und da gab es aber nur noch irgendwie einen Tisch direkt neben der Toilette. Und es hat wahnsinnig gestunken. Es war irre. Und ich dachte am Anfang so, nee, sollen wir hier wirklich bleiben? Ne? Aber nach einem Bier merkt man das gar nicht mehr. Und das liegt nicht am Bier, sondern daran, dass einfach das Gehirn irgendwann merkt so, okay, da ist dieser Geruch, aber das hat so einen Neuigkeitswert für 10 Minuten oder 20 Minuten maximal. Diese Empfindlichkeit für Gerüche, eben ähnlich wie beim Raucherabteil, die kann sich wahnsinnig schnell ändern innerhalb von weniger als einer Generation, wie man sieht.
Ich finde, es ist ja auch so, wenn man in ein Badezimmer geht, nachdem jemand groß auf Toilette war, ne? Also jemand anderes, weil ich glaube, bei einem selber, das ist eine andere Wahrnehmung mit dem Geruch. Aber du kommst da rein und dann riecht man das natürlich erstmal und dann denkt man auch nicht, lecker. Aber ich, nach maximal, weiß ich nicht, 30 Sekunden, finde ich, nimmt man das ja kaum noch wahr. Aber in den Zustand muss man sich auch erstmal reinarbeiten.
Nee, wollte ich gerade sagen, der Weg dahin ist fühlt sich länger an, als er wahrscheinlich ist.
Richtig.
Und die Tatsache, dass man mit Gerüchen, auch wenn sie unangenehm sind, vielleicht auch gut klarkommt, hast du gerade schon angerissen, ist, dass man mit sich selber ja ganz zufrieden ist. Mhm. Also ich erinnere mich, ich ziehe mich insofern aus der Affäre, dass wir schon ganz lange keine Badewanne mehr haben. Aber ich glaube zumindest, hat meine letzte Erinnerung daran, wenn man in der Badewanne mal pupsen muss, findet man das eigentlich ganz okay.
Aber da riecht man es ja auch nicht.
Doch.
Ja?
Mhm.
Wow. Gut,
das war wirklich das Persönlichste, was ich bisher, aber ich habe wirklich schon sehr, sehr lange keine Badewanne mehr. Vielleicht bin ich auch innen drin einfach auch nicht mehr so frisch, wie ich das früher mal war.
Okay, Steffi. So, jetzt ist ja auch Kacke in der Kunst und in der Literatur und in der Musik ein großes Thema. Nicht nur im übertragenen Sinne übrigens.
Ein prägendes Werk ist natürlich von Piero Manzoni, Merda d'Artista von 1961, wo er insgesamt 90 kleine Döschen, immer 30 Gramm, eben mit seiner Merda d'Artista, mit seiner Kunstkacke, wenn man so möchte, Künstlerkacke, gefüllt hat. Dann die schön luftdicht verschlossen, schönes Etikett draufgeklebt, da steht dann irgendwie Made in Italy oder so und 30 Gramm Inhalt. Und hat dann, und das ist sozusagen die Pointe, das in Gold aufgewogen und zum aktuellen Goldpreis verkauft. Scheiße zu Gold machen ist ja der Inbegriff, fast das Klischee der Alchemie.
Bisschen Selbstbewusstsein braucht man für den Vorgang, aber auch für diese Idee. Mein Gefühl.
Ich finde ja auch, so modernes Theater hat ja auch oft den Ruf, dass man als Zuschauer da ständig Gefahr läuft, dass sich jemand wie Lars Eidinger da plötzlich on stage live mit Scheiße einreibt. Mhm. Und so weit geht meine Liebe zur Kunst nicht. Aber in der Musik ist es ein bisschen homöopathischer dosiert. Ne? Da wird dann gesungen, ich glaube, gab es von Eminem Song, I Shit On You? Mhm. I Shit On You. Aber Kacke kommt da ja eher schlecht weg. Also es bedeutet ja einfach, dass man jemanden genau. Scheiße findet. Es gibt auch Künstler, die Scheiße aus der Schmuddelecke holen wollen. Und Achtung, jetzt wird es lyrisch. Da habt ihr wohl in dieser Folge nun nicht mit gerechnet.
Es gibt ein ganz tolles Gedicht von Hans Magnus Enzensberger. Das heißt, die Scheiße. Immerzu höre ich von ihr reden, als wäre sie an allem schuld. Sieht nur, wie sanft und bescheiden sie unter uns Platz nimmt. Warum besudeln wir denn ihren guten Namen und leihen ihn dem Präsidenten der USA, den Bullen, dem Krieg und dem Kapitalismus? Ja, und dann sagen sie, ja, die Scheiße ist gar nicht schmutzig, sagt Hans Magnus Enzensberger, der große deutsche Lyriker und Autor, sondern schmutzig ist natürlich der amerikanische Präsident, also je nachdem, wer gerade an der Macht ist, oder eben der Kapitalismus. Also so eine ganz schöne Pointe, ne? Sozusagen der Kapitalismus beschmutzt die Scheiße, nicht umgekehrt.
Kommen wir nochmal kurz zurück auf den Standpunkt, den ich vertrete. Also klar soll niemand einen Darmverschluss vor lauter Scham kriegen, aber mir wäre es ja wohl recht, wenn die ganze Sache mit dem Kacken nicht komplett sich entfesselt bei den Leuten. Und Florian stimmt mir auch zu, dass das durchaus seinen Wert hat, dass Paare zum Beispiel nicht voreinander alle Geschäfte verrichten. Das ist ja auch nicht erst seit gestern Konsens.
Altbekannt, dass man solche intimen Verrichtungen wie den Schulgang vielleicht doch getrennt machen sollte. Es gab im Spätmittelalter die sogenannte Dreckapotheke. Also da gab es so also verschiedene Rezepte, die alle mit Dreck zu tun hatten. Und Dreck ist einfach nur Codewort quasi für Kot, für Scheiße. Ne? Also egal ob Nasenbluten oder Haarausfall oder ne, da wurden eben verschiedene Exkremente dafür verwendet. Und da gibt es eben auch ein Rezept gegen Verliebtheit, also wie man sich entlieben kann. Und da wird eben explizit empfohlen, man soll die Exkremente der geliebten Person nehmen und sich in die Schuhe tun und dann irgendwie einen Tag mit dieser Kacke in den Schuhen herumlaufen und dann sei man zuverlässig entliebt.
Traumberuf, Dreckapotheker.
Wenn du so im Berufsinformationszentrum bist. Was wäre ein für sie passender Beruf? Ich hatte in meinem Leben wirklich schon viel Liebeskummer, aber so weit würde ich, glaube ich, nicht gehen, wie er gerade gesagt hat. Mir die Scheiße von irgendeinem Typen. Nee.
Ich finde das irgendwie ganz klug, dass du dieses Tabu pflegst.
Ja, vielen Dank.
Weil ich glaube, Menschen brauchen Tabus. Das merkt man ja immer mal wieder, wenn irgendwo die öffentliche Meinung hochkocht und man Grenzen woanders zieht, zum Beispiel, wo Leute eine nicht heteronormative Sexualität ausleben und man sagt, das ist fies, da gibt's ja Leute, die sagen sowas. Mhm. Und dann doch lieber, dass alle sich darauf einigen, Kacke in genau. der Öffentlichkeit
ich ist. Ich bin ein ganz ein tabuloser Mensch, aber wenn es ums Kacken geht, dann ja. bleibt die Tür zu. Geschissen wird immer noch alleine. Das ist hier das Motto. So. Auf jeden Fall gibt es noch ein Fazit von Florian Werner, Autor des Buchs Dunkle Materie, die Geschichte der Scheiße.
Dass selbst so basale Gefühle wie Ekel gegenüber Scheiße dann doch kulturell erlernt sind und eben kulturell variabel. Also wenn man das eigene Kind windelt, denkt man, das stinkt überhaupt nicht. Wenn man ein fremdes Kind, das gerade zu Besuch ist, dann irgendwie mal da übernehmen muss, weil die Eltern nicht da sind oder so, dann, ja, ne, dann denkt man plötzlich so, boah, das stinkt eben doch ganz schön. Ne? Und umgekehrt sieht man aber auch eben am eigenen Baby, die haben noch keinen Ekel. Das heißt, das, was wir für einen tiefsten Teil unserer Natur oder so halten, ist eigentlich Teil der Kultur. Ne? Es ist erlernt, es kann, wie wir sehen, auch wieder entlernt werden. Aber ich glaube nicht rational, sondern das sind eben ganz sehr, sehr tiefe kulturelle Prozesse, die aber eben so tief eingreifen in unser Leben und Erleben, dass wir sie gar nicht mehr als Kultur wahrnehmen, sondern das ist dann wirklich zweite oder dritte Natur.
Aber wenn ihr jetzt ein ganz frisch geborenes Baby habt, dann ist das noch blanko. Das könnt ihr quasi schamfrei
zu einem Scheiße-Liebhaber erzählen
und dann wird es vielleicht eine erfolgreiche Dreckapothekerin.
Ja, stimmt.
Fachkräftemangel, dieser Job ist noch nicht besetzt.
Also ich glaube, es wird nicht mehr passieren, dass die Gen Z Scheiße feiert, als wäre es K-Pop oder Bubble Tea. Aber so ein bisschen entstieseln können wir uns ja alle. Zumindest sprachlich. Vielen Dank an Florian Werner.
Gut, dann kommen wir zu meiner Flexpertin. Ich möchte vorweg sagen, dass ich sie interviewt habe und meine klugen Fragen drin gelassen habe, wo wir schon so gemütlich beisammen saßen.
Ja.
Nimm dir ruhig was.
Darf ich was knabbern? Das Thema lädt zur Kulinarik ein.
Absolut. Und iss mal schnell was.
Soll ich ASMR?
Iss noch mal schnell was, was nicht gekochtes Gemüse ist, weil das könnte sich gleich ändern.
Oh.
Dr. Nicole Steenfert habe ich für ihn schon angekündigt. Und zwar mit allem, was mir an Lobpreisungen zur Verfügung steht, weil ich bin großer Fan. Ich poste noch ein Bild von ihr und mir. Da springt einen die gute Laune an. Wir haben ein Foto gemeinsam gemacht.
Mit dem, und da ich ist will ein, nichts verraten. Ach so, genau. Mit dem Maskottchen.
Springt da nicht nur gute Laune an, sondern noch mehr. Dazu nachher einfach mehr. Vielleicht ist sie euch ja eh vertraut. Ich habe schon gesagt, aus Holy Shit zum Beispiel, Darm Stories mit Olivia Jones bei RTL Plus, wer es hat. Nicole kam, wie gesagt, mit der kompletten Familie und mit Requisiten rund ums Thema Scheiße. Es waren 2 Kackwürste, ein Modell von einem Verdauungstrakt, eine Bristol-Stuhlformskala. Habe ich für dich dabei ein Exemplar?
Als Poster oder als kleine Grußkarte?
Mhm. Als Grußkarte, die du verschicken kannst, wenn du magst. Aber eigentlich sehe ich die
als
lieber
Lesezeichen.
Eher schon bei dir auf der Toilette.
Lieben Dank.
Und dann kam sie noch mit einem für mich erstmal seltsamen rosa Würfel und mit einem Auspuff. Anne, der Auspuff, ich erkläre das mal kurz, ist der Ausgang des Darms, also der Teil, den die Scheiße zuletzt sieht, bevor sie den Weg in Richtung Kanalisation antritt. Das ist der Auspuff. Nur, dass ihr auch schon mal, dass ihr die richtigen Fachtermini jetzt an der Hand habt, weil vielleicht kommt das eine, kehrt leicht wieder und dann müsst ihr nicht erst blechern. Ja?
Okay, ich schiebe das Essen weg, merke ich jetzt schon, dass das vielleicht gar nicht mehr...
Doch, doch.
Nee, heute ist keine gute Frage.
Also ich finde auf jeden Fall, alles in allem hat dieses Paket, was da mich besuchen kam, sehr viel Humor ausgestrahlt. Deshalb auch meine erste Frage an Dr. Steenfert. Ist Humor eine wichtige Sache, wenn man mit PatientInnen über das Thema Kacken reden will?
Ja, total. Alleine wenn ich mit unserer Bristol-Stuhlform-Skala, wenn ein Patient in die Sprechstunde kommt und dann hat er Beschwerden, ne? Durchfall, Verstopfung, Blähung, dem geht's nicht gut. Und dann fangen wir erstmal mit unserer Skala an. Ne? Es gibt eine Bristol-Stuhlform-Skala nach Proktologen aus England, aus Bristol benannt. Typ 1 bis 3 ist so der harte Typ und dann zeige ich denen die schon und frage schon, na, was sind sie denn so für ein Typ? Mhm. Sind sie eher so der harte Typ, Typ 1 bis 3 oder Typ 5 bis 6, so der weiche Typ? Oder haben sie Typ 4, so zeichne Darmgesundheit, geht halt ab, braucht man kaum Klopapier und dann habe ich schon immer alle. Na, das, ja. Weil es ist für die natürlich schwer, über Durchfall, Verstopfung und Blähung zu reden. Und bei mir redet man über Pipi, Kaka. Ich möchte ja, dass wir darüber reden. Und dann sage ich dir am Ende der Sprechstunde immer, gucken Sie mal, Typ 4, da wollen wir hin. Das ist unser Ziel.
Du hast Typ 4 auch mitgebracht?
Ja.
Zum Kuscheln?
Typ 4 groß, weil wenn ich Darmgesundheitsaufklärung mache, ist mir das immer wichtig, dass ich die Menschen damit auch tatsächlich konfrontiere, ne? Mhm. Dass ich denen das zeige. Und mein Typ 4 sieht natürlich total süß aus, ne? Mit diesen großen Augen.
Ja.
Und das sind natürlich Sachen, wir sind ja eigentlich erzogen worden, ne? In unserer Kindheit, dass wir nicht über Pipi und Kaka reden.
Ja.
Und jetzt steht Frau Stiernfeld plötzlich da, hat Typ 4 in der Hand und konfrontiert Menschen direkt damit. Ah. Und der eine hat Typ 4. Typ 4 ist ja so Zeichen der Darmgesundheit, das heißt die wohlgeformte Stuhlform. Man sitzt auf Toilette, muss nicht drücken, es geht ab. Man braucht kaum Toilettenpapier und man fühlt sich wohl. Das ist Zeichen der Darmgesundheit. Ist auch sehr nachhaltig, ne, wenn man kaum Klopapier braucht.
Du hattest, glaube ich, so einen Schlachtruf.
Typ 4 und die Welt gehört dir.
Hast du schon T-Shirts beflocken lassen?
Nein. Also das vielleicht noch im Hinterkopf behalten. Also ja. Und wer von euch die Bristol-Stuhlform-Skala nicht direkt im Kopf hat, ist wirklich sehr, sehr schnell ergoogelt. Wir hatten die auch in diesem Podcast schon mal erwähnt. Aber ich sehe schon, bei Anne ist da einiges wieder verschwunden. Also
sie hat das, nein, ich habe es noch vor Augen. Okay. Und sie hat es ja auch gerade nochmal. 1 bis 3 ist harter Stuhl, 4 ist der perfekte Stuhl und danach wird es flüssig.
Danach.
Das habe ich verstanden.
Jetzt gibt es ja, haben wir schon festgestellt, mehr deutsche Wörter für Scheiße, als die Inuit für Schnee haben. Also AA, Kaka, Stinker, finde ich mal schlimm. Brauner,
oh, nee.
Ein Abseilen, Großmachen, Nummer 2, Koten, Wursten, Kötteln, Schüsseln, Donnern, Dübeln, ein Schwarzer weiter in die Keramikwemsen, die Nougatschleuse. Sup.
Nee, das ist auch nicht meine Humor.
Nein, meine auch nicht, aber dafür lachst du. Was sagt denn Nicole wohl ihren KundInnen, wenn sie so. Ums Thema Stuhlgang geht? Das war ja meine Frage.
Ja.
Wie häufig entleeren sie sich am Tag?
Ah, okay.
Wie häufig haben sie Stuhlentleerung? Es ist ja was Besonderes, so eine Stuhlentleerung, ne? Auch mit so einem gewissen Respekt damit umzugehen.
Ja, okay. Wie häufig am Tag oder in der Woche ist denn Defikation in Ordnung, Nicole?
Also, 3-mal in der Woche Typ 4. Und man sitzt auf Toilette, man muss nicht pressen und man geht auf Klo und Typ 4 kommt einfach so raus. Das ist völlig okay und Maximum 3-mal am Tag, also die berühmte 3. Weil in der Tat ist es so, dass viele Menschen immer denken, ich muss jeden Tag auf Klo und die machen sich voll Stress. Stress machen kann auch dazu führen, dass man gar nicht auf Klo gehen kann.
Also die Info macht ja schon mal 3/4 aller Durchschnittsurlaube besser, weil ja die ersten 3 Tage viele Leute sich einfach darüber unterhalten, dass sie noch nicht auf der Toilette waren.
Mhm.
Und dann ist so ein Strandtag auch schnell rum. Warum geht man eigentlich im Urlaub nicht so häufig auf Toilette? Gibt es da irgendwelche Ideen?
Mhm. Es gibt die Home-Scheißer, sagt man dazu auch. Mhm. Ne? Also es gibt Menschen, die mögen das überhaupt nicht, wenn sie außerhalb von zu Hause auf Toilette gehen müssen. Und deswegen, oder auch im Urlaub, sind die Essgewohnheiten ja auch anders. Ne? Viele nehmen ihren, zum Beispiel Flohsamen mit in den Urlaub, ne? Von so einer indischen Pflanze.
Hast du auch mitgebracht?
Habe ich auch mitgebracht,
danke.
Genau. Wollte ich dir zeigen, weil ich finde das immer ganz schön. Die Flohsamenschale ist nicht von Flöhen, sondern von einer indischen Pflanze. Und ganz viele Patienten von mir nehmen tatsächlich sowas mit in den Urlaub und rühren sich das in laktosefreien Joghurt. Und dann sage ich den auch immer, bitte nicht stressen. Ne? Auch ihr Darm braucht Zeit, sie brauchen Zeit und achten sie einfach darauf, dass sie viel Tee trinken, Suppe zu sich nehmen, einen laktosefreien Joghurt, laktosefreie Milch, dann die Flohsamenschale ein bisschen reinmachen und abends nach Möglichkeit kein Obst oder Süßigkeiten essen, sondern viel gekocht, gegärtes Gemüse, verwöhnen sie auch im Urlaub ihren Darm.
Ja, und wenn man die Flohsamenschalen zu lange stehen lässt in Flüssigkeit, dann kann man damit die Dresdner Carola-Brücke neu aufbauen, weil die sind ganz doll hart, ne?
Absolut, absolut.
Im Urlaub kann man nicht kacken, aber vorm Urlaub ist man wahnsinnig aufgeregt und rennt zigmal zur Toilette.
Mhm.
Gibt es dafür eine Begründung?
Ja, die Darm-Hirn-Achse. Ein wahnsinnig spannendes Thema.
Ja.
Die Darm-Hirn-Achse ist letztendlich eine Verbindung, ein Kommunikationsnetzwerk zwischen Darm, den ansässigen Darmbakterien, das Nervensystem und dem Gehirn. Und es ist wahnsinnig spannend, wenn man überlegt, dass wir eigentlich alle mit der Darm-Hirn-Achse, unserem zweiten Gehirn in unserem Bauch schon mal konfrontiert worden sind. Mhm. Wenn man verliebt ist, hat man zum Beispiel Schmetterlinge im Bauch. Wenn man aufgeregt ist, der eine rennt auf Klo, der andere kann gar nicht mehr auf Toilette. Und wenn man überlegt, dass unsere Darmbakterien, was die für einen Job da unten haben und dass 80% unserer Serotonin, also glückshormonbildenden Zellen, sich im Darm befinden, ist das schon Wahnsinn, oder? Das heißt, unser Darm beeinflusst auch unsere Emotionen.
Steffi? Ja. Ich würde so gern mal mit dir zusammen, dass wir uns im Urlaub den Darm verwöhnen, zusammen das wird schön finden. Das ist hängen geblieben.
Was ja. Bei mir hängen geblieben ist, ist, dass Schmetterlinge im Bauch nur ein blumiger Begriff für Dünnschiss sind.
Ja. Aber wie war das Wort mit Hirn-Bauchachse? Nee, Hirn.
Ja, Darm-Hirn-Achse. Sehr interessant. Also, wie der Darm auf die Stimmung schlägt. Und da habe ich sie natürlich nochmal nachgehakt.
Menschen, die eine Depression haben, das ist sehr interessant. Die Medikamente, die man gibt, wenn jemand eine Depression hat, die nennt man Serotonin-Reuptake-Hemmer. Das heißt, die führen dazu, dass man mehr Glückshormone im Körper hat. Und wenn man jetzt überlegt, auch Menschen, wenn es einem nicht gut geht, hat man nicht Typ 4. Dann hat man tatsächlich Verstopfung, Durchfall, Blähung. Und wir schauen natürlich, dass wir den Darm dann wieder pflegen. Ne? Die Darmbakterien, wenn wir die guten, nützlichen Darmbakterien gut füttern über die Ernährung, über Schlaf, Sport, Trinken, ne, dieser darmgesunde Lifestyle, dann fühlen die sich pudelwohl in unserem Darm und dann unterstützen wir die guten, nützlichen, die teilen sich dann ordentlich und die machen den guten Job in unserem Darm und dann fühlen wir uns wohl.
Wolltest du was sagen?
Mm-mm. Jetzt also ich wollte schon noch irgendwann im Laufe des Podcasts.
Okay, dann melde ich einfach kurz.
Ich sag Bescheid.
Jetzt ist so eine gut funktionierende Verdauung, wie es geht, haben wir jetzt erfahren, ist das eine, wenn die einen dann aber überrascht. Und zwar genau dann, wenn man es am allerwenigsten gebrauchen kann, also im Kino, im Zug, im Club, im Schwimmbad.
Im Flugzeug.
Dann ist manchmal die einzige Möglichkeit, dem nachzukommen, eine Toilette aufzusuchen, die in den seltensten Fällen den hygienischen Idealvorstellungen entspricht. Von Privatsphäre will ich jetzt mal gar nicht reden. Deshalb meine Frage an Nicole. Gehst du wirklich auf jedes Scheißhaus?
Ja, also ich denke, dass man tatsächlich seinen Stuhl nicht unterdrücken sollte. Das ist nicht gesund, sondern wenn man auf Toilette gehen muss, sollte man auf Toilette gehen. Das heißt, seinem natürlichen Bauchgefühl wirklich auch darauf hören. Und man kann ja zum Beispiel so eine Tücher, also so ein Spray mitnehmen. Ja. Ne? Und dann kann man tatsächlich die WC-Brille einmal abwischen, kurz warten und dann sich da draufsetzen.
Jetzt ist das so, wenn man auf der Toilette sitzt, man denkt so, ja, jetzt könnte Typ 4 nahen. Oder vielleicht auch nur Typ 3. Das heißt, ich brauche ein bisschen länger und man könnte vielleicht was hören.
Ja,
das ist ja auch nochmal so ein Kopfding. Ne? Da können ja viele Leute gar nicht.
Ja.
Hast du da irgendwas, was du den Leuten mit an die Hand gibst? Sag, denk mal an das oder setz dir Kopfhörer auf oder was weiß ich.
Tatsächlich gebe ich unseren Patienten immer eine grundsätzliche Grundregel mit. Das heißt, Entspannung. Aber schönes Denken.
Ah.
Und auch dieses Bewusstsein, eben diese Darm-Hirn-Achse, das ist eine super gute Frage, weil die Menschen sind sich, glaube ich, nicht immer wirklich darüber bewusst, dass man über Stress seine Stuhlentleerung tatsächlich auch noch verzögern kann. Dann sitze ich nachher eine Stunde auf dem Klo und kann mich nicht mehr entleeren. Man sollte, ehrlich gesagt, nicht länger als 15 Minuten auf Klo sitzen, weil die Hämorrhoiden mögen das nicht, wenn man so lange auf Toilette sitzt. Und
guter Hinweis, habe ich mitgeschrieben, nehme ich mit nach Hause.
Ja, ist ganz, ganz wichtig. Ne? Dieser darmgesunde Lifestyle. Ne?
Weiß nicht, ob ich die Geschichte von Bettina Tietjen schon mal erzählt habe.
Ist das jetzt eine Geschichte, wo du glaubst, das ist für Bettina okay, wenn du sie erzählst?
Ja, ich glaube schon.
Okay, dann los.
Vielleicht lockert euch das auch nochmal auf, wenn ihr das nächste Mal eine öffentliche Toilette aufsuchen müsst. Weil die campt ja immer so.
Ja.
Und ist ja jetzt so ein bisschen prominent. Und dann hat sie mal, ich denke, sie hat defekiert.
Ja.
So auf einem Campingplatz, auf einer Toilette. Und sie hat sehr lange gebraucht. Also da war, sagen wir mal, die Bristol-Stuhlformskala unterer Bereich. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Sie brauchte auf jeden Fall ein bisschen länger als die vorgeschriebene, unter 15 Minuten. Und dann kam sie ja ziemlich fertig, aber glücklich raus. Und dann stand eine Frau vor der Tür und hat die ganze Zeit gesagt, ich warte schon seit einer halben Stunde.
Nein!
Sind Sie Bettina Tietjen?
Oh Gott.
Was ich damit sagen will ist, bei all dem, was ihr da tut, auf der Toilette, ihr seid nicht prominent. Insofern, es ist scheißegal. Übrigens die Info mit den 15 Minuten. Die tragt doch bitte hinaus in die Welt. Es gibt Personengruppen, die haben ja da auf dem Klo ihren Safe Space und das verstehe ich auch. Aber vielleicht könnt ihr mit ein paar medizinischen Fakten kommen. Denkt an die Hämorrhoiden. Denen geht das da nicht gut. Übrigens, Hämorrhoiden sind, weißt du, was es ist? Hab das ja nochmal gegoogelt.
Wie, was das ist? Also ich
eine
weiß,
Hämorrhoide.
Ja, ich weiß, was das ist. Aber muss ich jetzt eine Definition?
Also das sind so, falls ihr es nicht wisst, das sind so Blutpolster.
Ja.
Da am Ausgang, da am Auspuff. Und die kontrollieren den Verschluss.
Das Wort möchte ich dir wirklich wieder wegnehmen.
Und das machen sie sehr gut, wenn man sie pflegt, wenn man die ganze Zeit rumsitzt auf der Toilette, dann geht es dir nicht gut, dann tun die wohl, dann vergrößern die sich. Jetzt habe ich, da ich ja immer an praktischen Tipps interessiert bin, habe ich Nicole Steenfert gefragt, gibt es denn die ideale Sitzposition, dass der Typ 4 da auch zügig den Weg rausfindet? Und was denkt ihr? Natürlich gibt es die.
Und zwar, am besten ist es eigentlich, wenn man auf Klo sitzt und wenn man die Füße auf dem Hocker stellt und sich ein bisschen vorn überbeugt.
Ah.
Weil dann verbessert sich der Winkel, da spricht man auch vom anorektalen Winkel, und der Darm kann sich besser entleeren. Also, und das ist auch Teil bei uns in der Sprechstunde. Ich empfehle das immer unseren Patienten. Gerade jetzt bei uns Frauen, wenn wir älter werden dürfen, haben wir oft Beckenbodenentleerungsstörungen. Und dann entleert sich der Stuhl nicht mehr Richtung Einbahnstraße, sondern der Darm beult sich vorne auf, kann so eine rektozäle Tasche bilden. Und dann denkt man als Frau, was ist denn das? Ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht richtig entleeren. Oder man geht auf Klo, man muss schon wieder auf Klo. Und deswegen ist es sowieso grundsätzlich besser.
Das ist wie abhalten.
Ja.
Das Alter ist grundsätzlich voller Überraschung. Ich freue mich schon auf meinen Weg.
Ich überlege gerade, seit ich das gerade gehört habe, überlege ich, ob mir jemals in irgendeiner nicht öffentlichen, aber privaten Toilette, ob da mal so ein Höckerchen stand.
Das war übrigens der rosa Würfel, den Nicole mitgebracht hat. Den konnte man so auseinandernehmen. Auseinandernehmen, da konnte man die beiden Füße da drauf stellen. Vollkommen unverdächtig.
Aber hast du schon mal bei Leuten ein Höckerchen im Bad gesehen, wo man jetzt rückblickend
Nein.
weiß, ach guck mal, die beugen Hämorrhoiden vor?
Nein, die haben die richtige Position. Das flutscht.
Ach so, genau.
Aber na, auch, dann, ja, dann natürlich im zweiten Schritt beugen die auch Hämorrhoiden. Nee, bisher noch nicht, aber geht mal mit wachen Augen durch die Welt. Wird euch das hier und da, wird es Leute geben, die ihren Darm pflegen, und dann werdet ihr das wertzuschätzen wissen. Jetzt hatten wir beide erst kürzlich die Situation, eine von uns, ich sage jetzt nicht welche, ja. die war auf der Toilette und war versucht, die nachfolgenden Benutzerinnen zu warnen.
Ja.
Dass es vielleicht eine überraschende Geruchsbelästigung geben könnte.
Es gab ein Gedankenexperiment.
Ja, genau. Deshalb habe ich Nicole auch gefragt, kann man vielleicht einem schlechten Geruch schon mit der Ernährung, kann man dagegen steuern, dass die Kacke nicht so stinkt?
Ja, absolut.
Oh.
Und zwar natürlich, ja. Die darmgesunde Ernährung, in der Tat. Wenn ich dafür sorge, dass ich meine guten, nützlichen Darmbakterien, wir müssen immer an unsere Freunde im Darm denken, ne? Wenn ich die mit viel gekocht, gegarten Gemüse, Obst, nur eine Handvoll Obst am Tag, Süßigkeiten sind auch erlaubt am Nachmittag, aber bitte nicht am Abend. Dann laktosefreie Milch, laktosefreien Joghurt, also eher so auch ein bisschen Pflanzenmilch. Nicht so viel Brot, nur 2 Portionen Brot am Tag. Und wenn ich die so unterstütze, ja, dann produzieren nicht so viel Gase. Weil wenn man den Darm überfordert, oft, manchmal auch mit zu viel Ballaststoffen oder Eiweiße, wenn man ganz, ganz viel Eiweiß zu sich nimmt, was prinzipiell auch gut ist, aber dann wird viel Methan gebildet.
Oh.
Und die stinken, die Pupse. Oder auch, wenn man Antibiotika nimmt, und dann kann man eine bestimmte Art von Bakterien manchmal unterstützen, den Clostridien. Und wenn man dann eine Entzündung entwickelt, kann man richtige Fäulnisgase bilden. Oder zu viel Zucker. Damit unterstützt man die Darmpilze. Und dann kann es auch zu überriechenden Pupsen oder Süßstoffe. Ne? So Männer, die immer versuchen, die denken, oh
Masse
Gott.
Pumpen, auf Masse pumpen.
Ja, genau, ja. Ganz genau. Dann nehmen die ihre Eiweißshakes und da sind ganz viel künstliche Süßstoffe drin. Und diese künstlichen Süßstoffe, das kann unser Mikrobiom überhaupt nicht ab. Und dann wird ordentlich Gas produziert. Wir dürfen ja pupsen. Ne?
Wie oft denn?
Ungefähr so 10 bis 20 Mal am Tag. Und es entspricht ungefähr 0,5 bis 1,5 Liter. So, sprich so eine halbe kleine Flasche oder halt eine große Flasche am Tag. Normal.
Aber merke ich das denn auch immer? Das könnte ich mir jetzt nicht dran erinnern.
Nee, also ist ganz spannend. Nachts pupst man ja auch gerne.
Ah, okay.
Weil nämlich der Schließmuskel, Teil vom Schließmuskel, der innere Schließmuskel, relaxiert ein bisschen. Und deswegen pupst man nachts gerne.
Sorry.
Kriegt man gar nicht mit.
Tut mir leid.
Ist aber gut so.
Hattest du gar nicht gefragt, ob eine Tüte Käseflips und Energydrinks gut ist für die Verdauung?
Ja, hat sie nicht erwähnt. Dann muss es ja wohl gut
dann
sein.
Dann muss es ja wirklich gut
oder
sein.
Oder sagen wir mal plus minus ja, null.
Machen wir bei der Aufzeichnung dieses Podcasts wohl alles richtig.
Wusstest du, dass du nachts so furzt?
Ja, nee.
Du findest das auch unangenehm?
Ja, also ich weiß zumindest, dass das in meinem weiblichen Freundeskreis die größte Sorge zu Anfang einer neuen Beziehung ist, dass man Angst davor hat, dass man nachts im Schlaf furzt.
Ich habe eher Angst, dass mein Partner nachts
im Schlaf furzt. Der Teufel soll mich holen, wirklich. Da wäre ich gnädiger mit als mit mir selber.
Nee. Nee. Manchmal kommt das Rheinische durch. Brich ich sich Bahn. Eine Problematik im Zusammenhang mit dem sogenannten Auspuff war mir gar nicht so geläufig, aber auf den möchte ich noch kurz zu sprechen kommen, denn er scheint relativ weit verbreitet zu sein. Das ist der anale Juckreiz. Ihr müsst jetzt nicht euch zu erkennen geben, dass auch ihr darunter leidet. Behaltet es einfach für euch. Wir Kein werden Bilder. Das Problem nämlich jetzt lösen. Und wenn das nicht euer Problemfeld ist, hört trotzdem zu, das ist nämlich sehr interessant. Falls der anale Juckreiz kommt, so besiegt er dieses Biest.
Ja, und zwar, ganz wichtig, man muss sich vorstellen, wenn jetzt alle mal über ihren Popo nachdenken, dass man ja da hinten wie so eine feuchte Kammer hat, ne, wie die Popobacken da aufeinander sitzen. Und wenn man jetzt nicht Typ 4 hat, das heißt die wohlgeformte Wurst, die abgeht und wo kaum Stuhlreste hinten am Popo sind, das heißt, man hat zum Beispiel Durchfall, ne? Dann hat man viel zu viel Feuchtigkeit, die da hinten am Popo rauskommt, oder man pupst zu viel. Dann bildet sich da hinten eine feuchte Kammer. Und auf seiner Haut hat man ja Bakterien und Pilze, die da wohnen. Dann schafft man ein feuchtes Milieu und dann gibt's eine Bakterien-Pilz-Party und ein Analexem.
Ah.
Ja, dann gibt's hier einen roten Popo. Bis zum Pavian-Popo. So kommt Patient zu mir als Proktologin in die Sprechstunde. Und deswegen empfehle ich immer, den Popo zu föhnen, trocken zu halten. Kein feuchtes Toilettenpapier, weil da sind Substanzen drin, die ein Analexem auslösen können.
Ich liebe feuchtes Toilettenpapier.
Ja, bitte nicht. Also irgendwann, du landest beim Proktologen in der Sprechstunde, weil der Popo will tatsächlich, der will, dass es hinten trocken ist. Mhm. Ja, deswegen schön föhnen. Denk immer an diese feuchte Kammer und Bakterien und Pilzparty.
Ja, mach ich gar nicht dran denken.
Und
ja.
Dann Typ 4. Ne, die wohlgeformte Stuhlform, dass du nicht hinten rumwischen musst zu doll, weil manchmal ist es auch so klebrig. Mhm. Und dann denkt man, oh Gott, ich muss den sauber machen. Und dann nimmt man noch ganz viel feuchtes Toilettenpapier und rubbelt da rum. Die Analhaut ist sehr empfindlich.
Oh,
ja. Ja, das ist was ganz Besonderes da hinten am Popo. Und deswegen Föhn, kein feuchtes Toilettenpapier. Typ 4. Und dann arbeite ich sehr gerne auch mit Zinkpaste.
Gibt es so Popoformen, die vielleicht auch jetzt gar nicht so ein Juckpopo unterstützt, weil ich kann mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen.
Absolut, ich bin ja Proktologin, ne, ein Popodoc, und als Proktologin sehe ich natürlich jeden Tag Popos. Und es gibt natürlich Popos von der Anatomie her, die haben, wenn man die Popobaken sieht, und bis zum Anus, das ist ein richtig langer Weg.
Ja,
eben. Und wenn man sich dann vorstellt, das sind meine Popo-Patienten, die natürlich mehr prädestiniert sind, Popo-Probleme zu kriegen.
So.
Das ist so, weil die
immerhin.
Und dann sage ich immer, führen Sie im Popo immer die Grundregel Typ 4. Und dann kann man auch so mit Wattepads arbeiten, ne, wie zum Abschminken. Na, deswegen die Popo-Maske ist so ein Wattepad hinten abends, wenn man schlafen geht. Und dann macht man sich so ein bisschen Zinkpaste drauf. Und das liebt der Popo.
Für mich ist es damit offiziell, die Kardashians pennen mit Wattepads und Zinkpaste zwischen den Backen. Das macht mich einfach nur glücklich.
Ich bin gerade, das war mir jetzt zu... Nee, ich habe das ja, ich finde, also... Wenn ich mich mal selbst loben darf, finde ich, habe ich die Folge bisher gut durchgestanden und ich habe mich gar nicht so doll geekelt. Ich habe ja nebenher sogar noch ein kleines Knäcke gesnackt und wir haben gelacht und eine schöne Zeit gehabt. Aber die letzten 2,5 Minuten, das ging mir zu nah. Da kann ich gar nicht mit umgehen. Das ekelt mich und
aber
dann schäme ich mich beim Zuhören schon.
Jemand, der für 400 Euro Kosmetikprodukte im Schrank stehen hat, ja, aber seine Analhaut stiefmütterlich behandelt.
Nein, ich sag doch gar nicht, dass ich meine Analhaut stiefmütterlich... Was weißt denn du, wie ich meine Analhaut behandle? Ich sag nur, dass es für mich ganz unerträglich ist, das so zu hören und zu wissen, das hören jetzt dann auch noch... viele Millionen Leute, die unseren Podcast hören, dann denken alle so beim Thema Arschzinksalbe an unser beider Gesicht.
Ach so. Ach Quatsch. Weißt du, warum mir dieser Teil des Gesprächs so wichtig war?
Nee.
Ich habe so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex, was das Nicht-Vorhandensein meines Hinterns anbelangt.
Du hast einen ganz schönen
sportlichen Nee, ich habe überhaupt gar keinen Hintern. Wenigstens das Problem bleibt mir erspart.
Das Arschlochjucken hast du dir weggejoggt.
Und wenn ihr über einen Brazilian Buttlift nachdenkt und wenn ihr euch dann überlegt, dass ihr immer mit so Wattepads und Zinkpaste im Hintern einschlafen müsst, ist es das wert. Deshalb hat mir das sehr nahe gegangen.
Ja, nahe gegangen ist mir das jetzt wohl. Anal gegangen
ist mir anal gegangen. Das, ja. Ansonsten würde ich dir noch empfehlen,
einfach mal
ein Wochenende bei den Steenfatz in Bad Oeynhausen zu verbringen.
Bei denen privat?
Ja, denn ich habe die Vermutung geäußert, dass ihre Familie mit dem Thema wahrscheinlich den selbstverständlichsten Umgang in ganz Ostwestfalen pflegt. Und natürlich ist dem so. Deshalb aber nochmal abschließend, Nicole. Führst du da in deiner Familie regelmäßig Stuhlkontrollen durch?
Also dieses Thema wird tatsächlich bei uns gelebt.
Ja.
Und unser Sohn ist 16 Jahre alt und er darf sich das seit 16 Jahren anhören. Oder mein Mann kam tatsächlich mal vom Klo und hat gesagt, mir geht's richtig gut. Und von ihm kommt nämlich der Slogan, Typ 4 und die Welt gehört dir.
So, danke Familie Steenfatz.
Und das ist das Fazit.
Ich habe einfach mal so ein paar Highlights zusammengefasst aus meinem Gespräch mit Florian. Denkt immer dran, bei jedem Toilettengang verabschiedet ihr euch von einem kleinen Teil von euch. Das ist schon auch super traurig, nehmt euch Zeit. Ekel und Kackergags sind ein unsicherer Coping-Mechanismus und das ist auch völlig okay so. Dann habe ich gelernt, dass früher Könige rangniedrigere Menschen auf dem Klostuhl empfangen haben und ich bin super dankbar, dass das nicht mehr so ist. Man kann sich übrigens an jeden Sinnesreiz gewöhnen, also an Musik, an so helles Licht und auch an Kackegeruch. Also vielleicht einfach mal 15 Sekunden die Zähne zusammenbeißen und dann wird's wohl gehen, weil der Ekel ist eigentlich eh nur kulturell erlernt. Und Profi-Tipp, im Spätmittelalter wurde schon geraten, wer sich entlieben möchte, der sollte sich die Scheiße der Person, in die man unglücklich verliebt ist, in die Schuhe schmieren und damit ein bisschen rumlaufen. Und seht das doch runtergebrochen als Tipp, Tür auflassen beim Kacken ist gar nicht mal so geil für die Beziehung.
Anhalten ist keine gute Idee, was raus muss, das muss raus und zwar zwischen 3-mal am Tag und 3-mal in der Woche. Alles dazwischen ist vollkommen gesund. Um ein bisschen gesunde Ernährung kommen wir leider auch in dieser Folge nicht herum. Gekochtes Gemüse, viel trinken, Süßigkeiten und Obst lieber nicht am Abend. Und Fleisch, tierische Proteine, Süßstoff und sehr viel Zucker, das riecht man leider. Also auch hinten raus. Die Darm-Hirn-Achse ist real. Der Darm und die Emotionen stehen in enger Verbindung. Eselsbrücke für euch, Schmetterlinge im Bauch. Könnt ihr euch immer dran erinnern, wie da die Verbindungen sind. Die ideale Kackposition ist leicht hockend. Der Profi arbeitet hier mit einem kleinen Höckerchen. Länger als 15 Minuten auf dem Klo ist nicht gut, bringt die Hämorrhoiden richtig auf die Palme. Wenn der Popo juckt, bitte trocken föhnen. Und wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, da ist was nicht so, wie es sein soll, vor allen Dingen, wenn Blut im Spiel ist, zögert nicht jemanden aufzusuchen, der sich euer Dämmchen mal anguckt, egal wie alt ihr seid. Wenn da was ist, was sich da nicht hingehört, dann muss sich da jemand drum kümmern. Und Typ 4 und die Welt gehört dir.
Wir laden euch ja regelmäßig dazu ein, uns mal mit einem anderen Podcast zu betrügen. Da sind Steffi und ich ganz offen, das nehmen wir nicht persönlich. Und der Podcast,
das ist ja eine offene Beziehung.
Ihr könnt Polyamor sein, ist okay, macht uns gar nichts. Und der Podcast-Tipp, den wir heute für euch haben, der könnte passender nicht sein, denn es geht um Tabula Rasa vom SR. 5 Moderatorinnen sprechen da in jeder Folge über ein anderes Tabuthema. Und ich habe die Folgenliste durchgescrollt und mich gefühlt wie ein überzuckertes, glückliches Kleinkind im Freizeitpark. Denn das sind alles Themen, Steffi, über die ich so gerne mal sprechen würde, aber keiner will. Und mir ist das auch manchmal peinlich. Ich möchte sprechen über unangenehme Sexgeschichten, Bodycount, Geld, Neid, Wochenbett, Depression. Kenne ich mich nicht mit aus. Hast du mir nie von erzählt. Steffi, es gibt eine Folge, die heißt Läuft bei mir, Inkontinenz junger Frauen. Da will ich doch den Macherinnen für den Titel schon die Füße küssen.
Absolut. Also wer bei uns vom Thema Verdauung und hintenrum nicht vollumfänglich befriedigt wurde, kann ja sein, dass da noch Wünsche offen sind. Für den ist vielleicht die Folge was, Beutel am Bauch, Leben mit einem künstlichen Darmausgang. Was sind das für gute Themen? Ich habe es auch noch nicht geschafft, alle verfügbaren Folgen zu hören. So viel kann ich gar nicht joggen gehen, um die alle durchzuarbeiten. Das ist nämlich eine ganze Menge. Aber ich habe schon 6 Folgen auf meiner To-Do-Liste und auch ein bisschen Inspiration fürs Flexikon mitgenommen. Also wenn ihr gern das Flexikon hört, was offensichtlich der Fall ist, dann ist Tabula Rasa für euch auf jeden Fall auch was.
Aktuelle Folge übrigens, fett, faul und ungesund endet unsere Akzeptanz beim Gewicht. Auch ein richtig gutes Thema. Gut. Also Tabula Rasa, weg mit Tabus vom SR, kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Aber ihr hört ihn natürlich in der fabulösesten, verruchtesten Audiothek Deutschlands, in der ARD Audiothek.
Wir arbeiten uns häufig mit der Titelfindung ab. Insofern, finde ich, läuft bei uns Inkontinenz junger Frauen. Das ist einfach nur beneidenswert. Ja. Das habt ihr toll gemacht.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Ihr wisst ja, wie sehr es uns am Herzen liegt, dass wir richtig doll bonden gemeinsam. Ne? Wir wollen mit euch in Löffelchenstellung einschlafen, würden euch gerne das Frühstück ans Bett bringen. Deshalb ist uns reger Austausch mit euch sehr, sehr wichtig. Und so werden wir uns in der nächsten Folge wieder einem Themenvorschlag von euch widmen. Und zwar von Steffi, sag es bitte schnell.
Wollte ich gerade eigentlich sogar sagen, aber dann habe ich ihr genauer gelesen. Sie möchte nicht genannt werden.
Achso, okay, dann sag es bitte nicht.
Ich denke, dass es eine sie ist. Also deshalb nennen wir sie jetzt einfach mal der Einfachheit halber. Ich sag mal Fee.
Fee.
Fee ist ein schöner Name. Fee schlägt vor, hier kommt das Zitat, ich hätte da einen Vorschlag und zwar, wie entwickle ich so etwas wie Fashion Sense? Der ist bei mir nämlich so ausgeprägt wie Steffis Hochzeitsbesuche. Ganz lieb, wenn man da nochmal ein bisschen Salz in die Wunden streunt. Ja. Ich fasse das mal so zusammen, was Fee damit sagen will. Ihr Fashion Sense ist quasi nicht vorhanden und wenn sie doch mal welchen hat, dann war sie sturzbesoffen. Also so ist es zumindest bei meinen Besuchen.
Bei deinen zwei Hochzeitsbesuchen.
Und Fee, da würden wir uns natürlich gerne mal drum kümmern, denn ein Gefühl für Mode und Stil, das kann Talent sein, das ist möglich, aber am Ende steckt doch da wahrscheinlich auch da wieder Psychologie hinter oder Technik oder beides, so dass ein Blick in den Spiegel reicht und ihr wisst, das top. Das tut einfach nichts für dich.
Es liegen ja auch manchmal Welten zwischen, das ist gerade Trend und das kann ich anziehen. Ne? Ich sag mal so, Steffi, Radlerhose, den Trend habe ich ausgesessen. Du kennst mein Credo, nicht kniefrei seit 2002. Dann trägerlose Tops. Kann ich nicht machen, wer hält die Brüste fest?
Ist das gerade Trend?
Weiß ich nicht.
Ich habe heute eine Frau in der Kantine gesehen, die hatte einen Pullover an und dann freie Schultern. Ein Carmen-Pullover mit freien Schultern. Und ich dachte, das gäbe es nur in 80er-Jahre-Videos, wo Leute aus dem Schnee reinkommen und sich so vor so einem Kamin regeln.
Catherine Zeta-Jones.
So, aber tatsächlich scheint das ja ein Ding zu sein.
Möchte ich auch nicht. Und auch sollte sich die anbahnende Bedrohung bewahrheiten und Skinny Jeans sind zurück, sage ich dir auch, weiß ich nicht, ob ich nochmal bereit bin, die Nahrungsaufnahme einzustellen, um das so in Denim Stretch zu prügeln.
Ist das jetzt schon wieder so weit?
Ich glaube,
noch gerade erst aufgehört.
Ah, es kommt schon wieder
also
zurück.
Also ich dachte, das sind gerade Hüfthosen und da hatte ich mich gerade...
Das ist auch problematisch, finde ich. Ich habe wirklich, also ich glaube, meine Arschritze Anfang der 2000er wirklich zu vielen Leuten gezeigt in den 60 Jeans, unbewusst.
Und man kann auch rein finanziell nicht jeden Bums mitmachen.
Richtig. Und für mich das Wichtigste in Sachen Mode immer noch Leggings, Jeans, Rock, Ballerinas. Diese Todsünde darf nie wieder gesellschaftsfähig werden. Aber vielleicht sehen unsere Experten das komplett anders. Zum Beispiel Jan-Henrik Maria Schäper-Stute ist dabei. Der Name ist genauso lang wie die Liste seiner Titel. Er ist Fashion-Fab von Queer Eye Germany, Mode-Ikone, Modejournalist, Grimme-Preisträger und er wird uns in den feinen Zwirn hüllen, da bin ich mir sicher.
Endlich geil aussehen. Demnächst im neuen Flexikon.
Hast du noch so einen Kuss gerade gemacht?
Ja, ich habe deine Analhaut liebkost.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
Moin Giorno, ich bin Martina, ich bin die mit dem Pony.
Und ich bin Greg, ich bin der mit dem Bart.
Zusammen haben wir einen Podcast und der heißt
Pony und Bart.
Unser Recap der Woche, damit ihr immer mitreden könnt. Taylor Swift und Travis Kelce.
Man hat ja als Paar immer so erste Male. Ich rede jetzt gar nicht von Sex, sondern so erstes Mal ins Kino gehen.
Ja.
Erstes Mal Tür offen lassen, wenn man aufs Klo geht. Haha, lustig.
Bei uns immer noch nicht.
Wirklich, immer noch
dir
zu?
Hä, natürlich. Wow, was wird jetzt für ein Fass aufgemacht?
Was sind die wichtigsten Themen? Was geht gerade viral? Was gibt's Neues bei den Streamingdiensten, beim Sport und überhaupt so auf der Welt?
Und lustig wird's meistens auch.
Eure Themen, euer Podcast. Pony und Bart.
Hört doch gerne mal bei uns rein. Den Link findet ihr in den Shownotes.